Let's go! Wir sind back. Was geht ab, Leute? Episode 10, baby!
Let's
Game
go.
Changers Podcast, Alter. Jubiläumsfolge, Mann. Boo, boo, boo. Boo, boo, boo. Let's go, ey. Wir haben was Spezielles für euch geplant. Diese Folge, erstmal riesen Shoutout an euch an dieser Stelle, weil jede Woche, ich kriege unzählige Fragen und da haben wir uns überlegt, Jakob und ich, so, hey, wir können die alle gar nicht beantworten, ne? Also so viele Fragen. Uns überlegt, hey, für unsere Jubiläumsfolge heute, dass wir uns einfach mal eine Stunde nehmen und so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Also das ist wirklich so. Ein Dankeschön an euch heute, die Episode, es geht um euch. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Und ja, Jakob, Mann, lass die Leute wissen, was abgeht.
Ey, was geht? Ja, Mann, von meiner Seite auch nochmal Shoutout an die ganze Game Changers Podcast Community. 10 Wochen machen wir das Ganze schon und ihr seid mit dabei und das Ganze macht Spaß. Wir können endlich mal über Themen reden, die uns richtig Spaß machen. Und heute geht es um eure Themen und was euch Spaß macht. Willst du anfangen mit der ersten Frage?
Ja, lass direkt reinschießen. Also wie gesagt, wir versuchen so viele Fragen wie möglich heute durchzuballern. Also lass das Ganze so kurz und knackig wie möglich halten, dass wir durch also viele Fragen wie möglich kommen. Aber yes, sir, hier kommt die allererste. Fabisch, NKDF, fragt, könntet ihr euch vorstellen zu coachen und wenn ja, wo? Jakob Johnson.
Ich könnte mir vorstellen zu coachen, glaube ich, nur entweder bis zum Highschool-Level, die ganz jungen Kids, Kids-Camps, Flag-Football, Deutschland vielleicht hoch bis auf so ein ELF-Gig oder sowas, aber in den USA, was College, was NFL angeht, bin ich raus.
Ja, 100% bei dem Mann, Alter. Was die Coaches, was die für Hours haben und vor allem mit so, da ist dann nicht mehr viel mit Family Life. Aber interessante Frage, ich bin signed up für nächstes Jahr, Alter. Ich werde ein Flag-Football-Team coachen hier
okay.
In der Neighborhood.
Ja. Okay.
Für Pre-K-Kids, also das heißt 5- und 6-Jährige. Und mein Sohn, Cam, der Älteste, wird im Team sein und ich werde dann so ein bisschen Assistant Coach machen. Also.
Ey, wie heißt die Mannschaft?
Boah, wie heißt sie? Wir haben uns gerade erst dafür registriert, Alter.
Okay, Name steht noch nicht fest. Name ist doch easy, Mann. Ich habe hier in Nashville einen Taufneffe, wie nennt man das? Ein Godson?
Ja.
Und der ist jetzt auch in dem Alter, wo der macht so dieses Kinder-Flag-Football und sowas, wo das einfach am Samstagnachmittag, die haben Training eine Stunde und dann haben die Spiele den
direkt
ganzen restlichen Nachmittag.
So, ja.
Und ich war jetzt auch einmal da und habe mit ihm ein paar Drills gemacht und sowas und das bockt halt sehr, das sage ich dir ehrlich.
Und vor allem in dem Alter, da kannst du noch Impact haben auf die Kinder, weißt du, da kannst du noch echt die so, so molden, so richtig so Lebensweisheiten mitgeben und die das halt wirklich mitnehmen, so weißt du, da finde ich cool. Umso jünger ist wahrscheinlich cooler für mich, also um die junge Kinder sind.
Ja. Kannst du an richtigen Fundamentals arbeiten, einfach mal hier, fang einfach mal den Ball, lass einfach mal damit anfangen.
Genau. Und lass einfach Spaß haben, weißt du, das ist ja auch das Wichtigste, was auch vergessen wird.
Dann erste Frage von mir, Robert.shc fragt, überlege selbst auszuwandern in einem Jahr, was sind für euch Pros und Kontras im Leben in den USA?
Boah, das ist eine gute Frage, Mann. Okay, Pros, natürlich unseren Job, den wir beide hatten, der wäre so woanders gar nicht möglich gewesen. Ne? Natürlich professionellen Football oder auf dem NFL-Level, das ist nur hier möglich. Das war natürlich A und O, dann natürlich, ich habe umsonst meine College Education bekommen, war ein großes Ding. Sonst vom Leben, Lifestyle her ist, ganz ehrlich, ich vermisse Deutschland auch vom Lifestyle. Es ist ein gutes Leben hier. Deutschland hat auch einiges zu bieten. Es ist einfach, was wirklich dir wichtig ist, würde ich wirklich sagen. Ne? Für mich persönlich, Low Taxes hier, relativ billiges Leben, sind so ein paar Pros. Deutschland, ich bin ein Traveler, ne? Was ich halt geil finde in Deutschland, dass du halt so close zu den ganzen anderen Countries bist, was du hier nicht wirklich hast, musst du einfach für dich selber so wissen, so okay, was ist mir wichtig und dann so eine Entscheidung treffen.
Ja, ich glaube, das ist der Hauptkey. Der Hauptkey ist, du kannst eigentlich egal wo happy sein, solange es eben zu dem passt, was du tun willst. Mein klares Pro hier in den USA wären die Business-Seite gewesen. Du du kannst hier eine Firma aufmachen, eine LLC, eine GmbH. Am selben Tag hast du das Ganze noch via E-Mail. Du kannst alle Dokumente einfach online unterzeichnen lassen, so in, wo du in Deutschland aufs Amt musst oder einen Brief verschicken musst oder irgendwas in Person geschehen muss. Das heißt, in den USA kannst du sehr leicht Sachen starten. Und die Superlativen sind hier in den USA halt einfach anders. Weißt du, hier ist alles einfach nochmal größer. Hier gibt es mehr Fast Food. Es gibt mehr Fast Food Restaurants. Es gibt mehr Sorten von Cinnamon. Es gibt 4 verschiedene Sorten Cinnamon Toast Crunch.
Ja, weißt Entertainment du? Ist auch riesig, ne?
Entertainment ist riesig. Aber weißt du, nach 2 Sorten Cinnamon Toast Crunch denkst du doch, der Toast ist gecrunched. Aber es gibt Cinnamon Toast Crunch. Es gibt Graham Cracker Crunch. Es gibt Churro Crunch. Churro Chocolate Crunch. Weißt du, es gibt so 6 verschiedene Sachen von allem. Ja, aber das ist
bei USA anders. Bei sowas ganz kurz, ich bin ja bei sowas echt raus. So diese typischen amerikanischen Dinge, so die ganzen Süßigkeiten, Cereal, was sie ja alles haben.
Safe, weil das ist Gift. Gar nicht, du kannst es nicht essen. Das ist
gar
Gift.
Nicht mal. Und das Krasse ist ja früher so, boah, als ich in Deutschland erstmal aufgewachsen bin und dann ab und zu mal in die Kaserne gegangen bin, durchgedreht. Boah, dieses ganze Ami-Zeug, das ist so geil.
Pizza Hut, so ja. Geil. Pizza Hut.
Und dann auch erst die ersten Jahre, würde ich sagen, als wir drüben gelebt haben, auch noch so ein bisschen den Hype mitgenommen. Boah, dieses ganze Ami-Zeug, so geil, so viel Zucker, so viel artificial Zeug da drin. Und jetzt halt gar nicht mehr. Also, es kam dann auch mit dem Alter, Weisheiten, würde ich sagen, und dann einfach so ein bisschen mehr auf dem Health-Kick sein. So, dieses ganze Zeug ist so schlecht für dich, Mann.
Wenn du bereit bist, Gift zu essen, dafür, dass es irgendwie geil schmeckt, dann ist USA krasses Pro, Digga. Du hast hier verrückte Sachen, die es in Deutschland nicht gibt. Es gibt einen guten Grund, warum es die in Deutschland nicht gibt, weil die giftig sind. So. Genau. Real talk. So. Ja, aber Uncrustables etc., wenn du den ganzen amerikanischen Scheiß mal richtig leben willst, dann musst du halt hierher kommen, ja.
Genau.
Ja. Klares Kontra ist halt aber auch einfach super schwer hier, dich gesund zu ernähren. Du hast hier keine Protections als Consumer, du hast keine Protections, wenn irgendwas in deinem Leben passiert, Krankenversicherung etc., das sind alles andere Sachen. Das heißt, alles, was so eine Gesellschaft infrastrukturmäßig zusammenhält, da ist USA weniger. Hier in USA bist du auf dich alleine gestellt.
Genau.
Und wenn du damit klarkommst, wenn du responsible bist und Gas gibst, dann ist es super. Mhm. Aber wenn irgendwas passiert, dann ist es besser. Wenn du Sicherheit willst, dann ist Deutschland besser.
Absolut, bin ich bei dir. Alrighty, nächste Frage. Flomi, Holzpuristen. Boah, der Name, ey, geil. Was macht bei euch einen Tag zu einem besonderen / einem schönen Tag? Und welcher Tag war für euch der wichtigste und welcher der schönste Tag in eurem bisherigen Leben?
Also es gibt nur eine richtige Antwort für dich jetzt.
Ah ja, absolut.
Als Girl Dad. Es gibt nur eine richtige Antwort.
Girl Dad über Boy Dad? Was? Zu welcher ist der wichtigere? Der wo mein allererstes Kind geboren ist? Oder meine Tochter, die dritte jetzt ist? Naja, aber Vater werden ist ein krasser Moment. Kannst du nicht toppen. Es ist sowas Spezielles und da das rockt halt deine Welt einfach mal komplett. Aber ja, das ist so Number One auf jeden Fall bei mir.
So einen Moment zu definieren wäre übel schwer für mich. Ich glaube, es gibt verschiedene, weil ich habe noch keine Kinder, es gibt auch nicht diesen einen krassen Moment. Vielleicht, wo ich meine Freundin getroffen habe, das war auch ein Moment, der mein Leben in eine andere Richtung gedreht hat. Meine ersten Spiele, Momente aus dem Sport sind natürlich auch super groß. Aber was ein Tag für mich zu einem guten Tag macht, ich kann eine von zwei Richtungen gehen, Bro. Ich gehe entweder, mein Tag ist super komplett voll und ich habe übel viel zu tun, aber ich kriege alles hin und alles klappt. Und ich habe so einen richtig vollen Tag, voller Experiences, voller Geschehnisse. Ich feiere sowas auch übel. Aber ich habe jetzt erst neulich wieder drüber gepostet, mal einen Tag zu haben, wo du wirklich entschleunigst, wo du weniger machst, wo du nichts machst. Ist vielleicht auch eine Luxury von jemand, der noch keine Kinder hat. Und gerade keinen Job, weißt du, also ich kann einfach sagen, hey, ich nehme heute einen Tag mal für mich. Aber wenn du mal Momente finden kannst in der Woche oder an einem Tag, wo du weniger machst und oder mal lesen kannst oder sowas. Sowas ist auch ein super krasser Tag
für mich. Ja, finde ich, da bin ich bei dir, Mann. Ist so ein slow Sunday morning. Du stehst auf, machst. Bei uns ist so Tradition immer Sonntagmorgen machen wir Cinnamon Rolls und einfach mal bis so ich meine, wir stehen trotzdem um 6 Uhr auf, meine Kiddies sind ab, Mann, aber so ganz langsam entspannen und dann machst du einfach nichts, außer echt ein gutes, ausgewogenes Frühstück und chillen. Und so bis 10 Uhr oder so machst du einfach echt ganz langsam. So, das ist geil, Mann.
Das klingt schon sehr nice, Mann, sag ich dir ehrlich.
Ja.
So ein entspannter Sonntagvormittag ist wichtig.
Absolut. Wer war dran? Ich?
Ich
vergessen. Das war meine Frage, genau.
Nein. Ich habe von Patrice BCH. Wie ist das verletzt zu spielen? Gerade im Profisport werden oftmals viele starke Schmerzmittel genommen. Daher meine Frage: Wie ist es für einen verletzten Footballspieler, an den hohe physische Anforderungen gestellt werden, verletzt oder angeschlagen zu spielen? Danke euch.
Ja, ist nicht spaßig, würde ich sagen. Aber was einfach mit dem Job kommt, weißt du, hast natürlich immer im Hinterkopf diesen Druck, so hey, wenn ich nicht performe, da ist eine Chance, dass ich gecuttet werde. Und deshalb ist halt natürlich das Ding, es ist normal, dass du durch gewisse Verletzungen einfach dich durchpushen musst. Ey, ich habe vor so vielen Spielen, wie heißt die, das Zeug, das wir mir nehmen, dieses
Tordal.
Alter, ich habe meine letzten paar Saisons vor jedem Spiel Tordal genommen. Für Leute zu Hause, das ist, was ist das denn, Alter, auf Deutsch?
Toradol. Anti-inflammatory. Ja, sehr starkes Anti-inflammatory. In Deutschland würde man sagen, also ein leichtes Schmerzmittel sozusagen.
Leichtes?
Also es ist Anti- Inflammation. Ja, aber es ist sowas wie derselbe Wirkweg wie Ibuprofen und diese Sachen. Also es tut nicht den halt Schmerz abstellen, es tut mehr Entzündung lindern.
Ja, aber schon auf einem anderen Level wie so Standard. Also ich hab Games gehabt, da ist reingepfiffen und dann hast du halt auch nichts mehr gespürt. Aber es ist halt einfach ein Kosten, die du einfach hinnehmen musst, um zu performen auf dem Level, das du performen willst. Ist es immer spaßig? Ist es das Smarteste, was du machen solltest für deinen Körper? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist im Endeffekt, das ist die Realität von dem Sport.
Ja, also das ist der Sport. Das ist also die NFL, der Profisport, das Teil vom Spiel ist eigentlich auch, kannst du von Sonntag zu Sonntag wieder fit sein? Und wie viel Prozent von deiner Leistung kannst du abrufen an einem Sonntag? Also, wenn es Woche 10 ist, Woche 12, dein Körper hat schon Meilen auf sich von diesem Jahr, kannst du dann trotzdem noch 98% von deiner Leistung zeigen? Kannst du 95% von deiner Leistung zeigen? Wo ist dein Maß und wie sieht es dann auf dem Feld aus? Das ist so von Person zu Person unterschiedlich. Manche Leute können mit krassen Verletzungen trotzdem krass performen. Bei anderen Leuten geht die Performance sofort nach unten. Und in Patriots Training Room war immer sowas an der Wand, da stand Availability is more important than ability. Absolut, oder sowas. Ja. Und das ist das Game. Wenn du spielen kannst am Sonntag und jemand anderes wegen Schmerzen oder kleinen Wehwehchen nicht available ist, dann hast du den Vorsprung, dann ist es deine Chance. Tordal ist riesig gewesen. Glaube ich auch
immer
eigentlich. Aber wir haben das Ganze schon am College bekommen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Wyoming war.
Bei uns nicht. Hast du die Pillenform genommen oder eine Spritze?
Ich war immer ein Pillen-Guy und dann gegen Ende der Season auf die Spritze hoch.
Red mal kurz über den Unterschied.
Ist noch mal schneller, ist noch mal stärker, würde ich sagen. Also die Pille, die nimmst du halt und dann so beim Warm-up fängt es an einzukicken und auf einmal beim Ende vom Warm-up fühlst du dich dann richtig gut. Und dann, wenn es losgeht, dann ist Hammer. Der Spritze fand ich immer noch mal ein bisschen, also da ist dann sofort I'm good.
Alter, du warst so krass gut, Alter. Du hast nichts, für mich, ich habe nichts mehr gespürt, aber das Ding am nächsten Tag oder sobald und nach dem Spiel, sobald die Wirkung weg war, das Muskelkater, alles tut weh, Mann.
Das ist auch was, auf jeden Fall, was eben diesen Montag und Dienstag so schwer macht, weil du fühlst dich noch gut, du fühlst dich auch noch meistens gut auf dem Flug zurück und sowas, ja, und an dem Abend, wenn du ankommst, dann fängt die Soreness vielleicht ein bisschen an zu Hause auf der Couch, aber es ist wirklich der nächste Morgen, wenn es heißt aufstehen und wieder in die Facility gehen, wo dein Körper halt echt im Arsch ist.
Ist im Arsch. Ja, Mann. Alrighty, nächste. Bischof Bomber. Bischof Bomber, ja. Was war das lustigste bzw. schrägste Aufeinandertreffen mit einem Fan? Okay. Habt ihr auch Groupies / Stalkers? PS, der Podcast ist mega. Ihr braucht noch ein gutes Intro-Jingle. Okay. Grüße aus Bavü. Hey, schöne Grüße an dich. Erstmal Intro-Jingle. Yeah. Wir hatten eins.
Wir hatten eins, Mann. Wir
aber hey, dann wurden uns ready. Advice. Hey, Leute wollen das nicht mehr hören. Aber lass mal Umfrage machen. Wenn Leute das hören wollen, wir haben eins ready. Wir können es auf jeden Fall reinhauen.
Ja, Mann. Ich bin auch großer Fan von den Intro-Jingles, Mann. Ja, das setzt einfach den Ton, Mann. Das ist wie die Nationalhymne am Anfang.
Genau.
Nee, Mann. Ja, schräge Zusammentreffen mit Fans. Safe. Also ich erstmal sagen wir Fans, quote-unquote, weil es klingt immer ein bisschen schräg, wenn ich so sage, so die Fans, die haben. So die Leute, die mir folgen, sind eben hauptsächlich Leute aus dem Football-Bereich. Und so bei deutschen Football-Fans, denke ich mal, da ist so, wo Leute uns am meisten kennen. Es ist sehr anders für mich als wie zum Beispiel bei meinen Teammates. Ja? Also viele von meinen Teammates, die haben Fans von ihren verschiedenen Colleges, die Fans von ihren NFL-Mannschaften. Mhm. Bei mir sind ein Großteil der Fans oder der Leute, die mir folgen, gar keine Leute, die irgendwie jetzt irgendwie besondere Fans von der Mannschaft sind, bei der ich bin, sondern einfach Deutschland-Football-Fans von jedem Hintergrund, jedem Background. Ja, und es ist auf jeden Fall halt die deutsche Football-Community, die Bromance-Community, der vorsticht.
Ja. Ganz ehrlich, Mann, lustiges oder schräges Aufeinandertreffen, weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich finde es immer noch ein bisschen krass, ganz ehrlich, so in der Regel einfach erkannt zu werden, Mann. Das finde ich eigentlich schon heftig so. Weißt du, ich bin ein normaler Typ vom Dorf, Alter, in Bayern. Und dann einfach so ab und zu auf der Straße, so auch hier sogar ab und zu. Hier, weil Dallas Cowboys ist halt groß, so, weißt du, das ist eine riesen Fangemeinde. Und wenn du da ab und zu einfach so in der City oder wo auch immer ich bin, so erkannt wird und so, can I take a picture und so, das ist halt für mich immer noch so ein Flash. So.
Bro, ich wurde bei meinem letzten Deutschland-Trip, war ich in einer Shisha-Bar mit ein paar Kollegen und wurde da erkannt und das war sehr strange, Bro.
Ja, ne?
Und ich sag so, Theodor Heusstraße in Stuttgart auf einmal und Leute erkennen dich oder was? Und das heißt, das schon, wenn Leute mich für Bilder fragen, das ist schon ziemlich schräg.
Ja, so, ja, ganz ehrlich, das ist für mich auch.
Die Meet and Greets, die ich in Deutschland habe, da sind immer 98% der Leute, dann sagen wir es so, 80% der Leute sind super, super, super korrekt, okay? 15% sind einfach halt hardcore deutsche Football-Fans, die halt auch nochmal, die kommen mit einer anderen Passion dann. Die sagen dann so Sachen so wie, hey, unterschreib meinen Arm und die lassen sich tätowieren oder sowas. Weißt du mal, aber übel korrekt.
Ist dir das passiert? Nein, ja, das oder?
Zweimal.
Ja. Nein.
Ja, Bro.
Gestochen, tätowiert?
Gestochen, ja, tätowiert, ja.
Oder ja. Okay, sagen, das ist anders, Mann. Das ist schräg, Digga.
Oder die sagen so, unterschreib mein Auto oder sowas, ja. Aber immer noch normale Leute. Und dann sind vielleicht nochmal so 3% schräge Leute dabei, wo dann halt irgendwie so sehr schräge Requests kommen oder die dich sehr hart so am Nacken packen oder sowas, so erstmal die so ein bisschen
mal
zu
hier,
nah.
Jung.
Ja, die ein bisschen so zu nah ranziehen, wo ich sage so, Bro, chill, bitte so.
Der ist krass. Alter.
Aber das ist auf jeden Fall auch, die Vibes sind sehr anders als in den USA, so die amerikanischen Fans, die vielleicht haben die mehr Routine damit oder sowas, aber die sind sehr so, ja, hey, hier ist meine Karte, unterschreiben, haha, Dankeschön, Bild, weiter. Und in Deutschland ist die Fankultur nochmal ein anderes. Die Leute sind nochmal ein bisschen mehr mit mehr Passion da dabei, habe ich das Gefühl.
Ja, der ist krass, Mann. Der Tattoo ist auf einem anderen Level, ey. Digga, der ist heftig.
Was soll ich sagen?
Aber krass, ich will auch Jakob Johnson Tattoo.
Come on, Bro, let's go. Auf dem Nacken, hier.
Die Face-Tat, Alter.
Face-Tat, ja.
Okay, ja, schieß los, ey.
Okay. Würdet ihr einen Beruf ausüben, wenn nicht der Football wäre?
Welchen Job?
Ja, ich glaube, das ist die Frage.
Ja, das ist ja, was ich jetzt mache, ne? Ich bin jetzt im Immobiliengeschäft, ne? Ich habe angefangen, Immobilien verkaufen, vor hier was 2 Jahren mittlerweile. aber dann gemerkt, so, ja, das ist nicht wirklich für mich so diese ganze Maklergeschichte. Und jetzt bin ich so in dem letzten Jahr, ich habe ja ein paar, also so eigene Immobilien, die ich vermiete und alles. Und jetzt bin ich mehr so umgestiegen auf die Business-Seite der Immobilien. Das heißt, Land Development machen wir, das, wo wir einfach Land kaufen und dann bauen wir da und dann wird das wieder verkauft. Ich mache im Augenblick einen Fix and Flip, das heißt, wo du ein Haus kaufst, das renovierungsbedürftig ist, dann machst du eben deine Renos und dann verkaufst du das für einen Profit, solche Sachen. Also das ganze Immobilienbusiness echt ist cool, Spaß macht mir riesen Spaß. Ich bin da seit Jahren dran, eine riesen Passion dafür und jetzt so, jetzt versuche ich das langsam so in so eine Karriere zu bilden.
Wenn der Football aber nie gekommen wäre, was würdest
du dann
machen?
Ach, wenn nie gekommen wäre?
Ja,
oh,
ja.
Okay, dann, das war die Frage. Jetzt.
Ne, ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber das wäre jetzt meine Frage.
Sehr, sehr gute Frage, Mann. Ich hatte, ganz ehrlich, Mann, ich hatte keinen Plan B, muss ich ganz ehrlich mit dir sein. Wenn ich niemals aus Deutschland weggegangen wäre, ich hätte in Deutschland irgendwas studiert, wahrscheinlich Business, also wahrscheinlich
BWL.
BWL, genau. Mm. Und dann hätte halt irgendwie da meinen Weg hoffentlich gefunden, aber das war wirklich niemals in Planung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber also wie gesagt, bin auch gerade dabei, Real Estate Sachen zu lernen, weil das eben hier in den USA sehr gut funktioniert. Ich hatte ja High Aspirations, ich wollte Medizin studieren in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich da reingekommen wäre dann. Und
wie
ich
gut
weiß noch,
war dein Abi?
Medium. Es hätte besser sein können. Ich glaube, ich war. Was war denn mein Notenschnitt, Mann?
Also, ich meine, ob da in die um die der Medizinschule oder wie nennt man das? Also Studiengang reinzukommen, muss schon gut sein, ne? Einserschnitt wahrscheinlich schon, oder? Also ich weiß es nicht.
Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es nicht. Es war irgendwo, Bro, wenn meine Freunde das wieder hören, was ich hier wieder zusammen laber, dann werden mich wieder roasten im Gutschein. Was, du hast gedacht, du hättest eine 1, irgendwann. Nee, Mann, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war irgendwo zwischen einer 2, ich glaube zu 2,1 oder sowas. Sowas
okay, also schon gut, ne?
Ja, ja, an der 1 dran. Und irgendwie mit Wartezeit und Praktikum und Ausbildung oder sowas hätte ich es nah rangepackt, zumindest, glaube ich.
Krass, okay.
Aber ja, ich glaube, vielleicht ist es gut für alle, dass es dann nicht in die Richtung gegangen ist, weil ich glaube, ich bin besser aufgehoben hier draußen in der unmedizinischen Welt.
Hey, du hättest dein Ding so oder so gemacht.
Hey! Du bist dran, oder?
Nein, nee, doch, du richtig. Lustigster Moment am College. War man als Footballspieler sehr beliebt bei den Girls?
viele lustige Momente. Viele Momente, die jetzt lustiger sind, als sie damals waren. So, wir hatten einen Haufen verschiedenen Quatsch, Mann. Ja, wir hatten Partys, wo die Polizei kam, es gab mal eine Party in einem ersten Stockwerk-Apartment, in so einem Apartment-Komplex in den USA. Und da ist die Decke eingestürzt.
Wow.
Ja. Die Decke ist, also der Boden, wo die Leute gedanced haben, ist einfach runtergebrochen im Stockwerk. Ja. Zum Glück irgendwie niemand verletzt gewesen oder sowas, aber ja, solche Geschichten eben. Es gab immer wieder, in den USA gibt es immer wieder, keine Ahnung, wie ein Schlägerei-Video, das rumgeht oder sowas, weil irgendwelche Leute besoffen bei Cookout oder sowas. Das war immer so, immer Cookout, immer derselbe Fastfood-Spot, wo dann ist dann immer 2 Uhr morgens irgendwie Stress gab und am nächsten Morgen gab es die Videos auf Twitter. Haufen Zeug, Mann.
Ja, ganz ehrlich, ich kann mich da auch gar nicht festlegen. So, was halt cool war für mich auf College, war das erste Mal wirklich aus dem Elternhaus raus und dann hast du halt viel einfach gemacht, was du immer machen wolltest, Alter. Viele Partys, Hauspartys waren immer fun oder wir waren nah an Denver dran, wo wir dann ein Wochenende in Denver verbracht haben und da alle möglichen Sachen erlebt haben. Also war so von viel spaßige Momente, würde ich sagen. Und dann Thema Girls, ich weiß nicht, ja. Ich glaube, es hat mehr zu tun gehabt, dass wir Deutsche sind. Viel oftmals kam da so, oh, ich liebe Ausländer und dein Akzent und so, das ist so geil. Und da war man wirklich, da würde ich sagen, war man ein bisschen beliebt. Aber im Großen und Ganzen, ja, also Mädels waren nicht, war kein großes Problem, würde ich sagen.
Ja, es ist halt allgemein, das Konzept vom College ist halt einfach ein lustiges, Mann. Wo du einfach sagst, hey.
Ja, du bist das erste Mal von zu Hause weg, ne? Und jetzt willst du halt einfach so ein bisschen die Sau rauslassen und jeder trinkt halt zum ersten Mal wirklich, oder vor allem in den USA, weißt du, du darfst erst ab 21 trinken, dann die ganzen 18-Jährigen feiern sich, hey, das erste Mal von zu Hause weg, jetzt wird Party gemacht, jetzt wird getrunken, jetzt will ich ein bisschen wild sein und so, was man sieht schon so, diese ganzen Teen-Movies und so geht es schon ab ein bisschen auf dem College.
Ja, also ich finde es halt vor allem auch dieses Konzept halt, du nimmst einen Haufen 17 bis irgendwie 22-Jährige, fährst die 3 Stunden weg von ihrem Zuhause, wo sie gewohnt sind, lässt sie alle zum ersten Mal alleine wohnen, tust die ganzen noch in so einen großen, so großes Hochhaus packen, alle zusammen, und dann sagst du, okay, und jetzt lern noch was da dabei. So. Ich glaube, viele Leute, also klar, es sind viele, viele lustige Stories, aber ich glaube, viele von diesen lustigen Stories sind auch verbunden zu Leuten, die halt gerade 10, 15k für so ein Semester gezahlt haben und gerade komplett das Geld einfach in den Sand gesetzt haben. So, das heißt, geht immer beide Richtungen, Mann. Aber es ist eine lustige Zeit, es ist ein lustiges Konzept. Lustige Stories werden entstehen, wenn du so viele junge Menschen auf einen Haufen wirfst und einfach sagst, hey, macht, was ihr wollt.
100 Pro.
Bro, wir haben einen Wasserballon-Fight in unserem Dorm gemacht einfach.
Krass.
Der ganze 7. Stock, jeder hat Wasserballons gekauft, weißt du, ja. Was ich meine? Und dann haben wir einfach eine Wasserschlacht gemacht. Innen drin, in den Hallways.
Alter, jetzt, mir fällt gerade eine Story ein.
Scheiße,
Alter. Das ist irre. Mir fällt eine Story ein. Das war, einer unserer Running Backs hatte Stress mit einem, ich weiß nicht gar nicht, wie das genau passiert ist, mit einem von den Wrestler-Jungs. Und hatten sie sich verabredet, wir treffen uns, wir haben alle zusammen in diesem riesen Apartment-Komplex gelebt. Ne? Also du lebst dann irgendwann nicht mehr in dem Studentenwohnheim, du ziehst dann halt off-campus irgendwo so in so Apartments. Und dann, die hatten so einen riesen Back-Courtyard, also so ein riesen grünes Feld, also Rasenfeld, da war Volleyball und alles. Und dann haben wir uns hinten getroffen und die beiden Jungs wollten das halt ausfighten. Ne? Was passiert? Und dann auf einmal fangen Wrestling-Jungs scheiße zu labern. Footballer labert zurück und dann, Alter, innerhalb von, die haben ihre Jungs angerufen, Footballer haben sich alle zusammengerufen und das war ein Brawl. Es waren wahrscheinlich 20 von uns und einfach jeder gegen jeden. Ey, da waren Videos, Leute. Ich kann es euch nicht vorstellen, Mann, diese Videos, die da entstanden sind. Da war einer, ein Footballer gegen 2 Wrestler oder und dann da waren Haufen und sich alle gegenseitig die Köpfe eingehauen haben. Das war eine krasse Story, Mann. Aber im Endeffekt, danach, wir haben uns geboxt ein bisschen, danach war alles wieder cool, Mann. Ey, dab up und Hände geschüttelt, das war alles gut, Mann. Ey.
Ja, aber ich bette ein paar richtig gute Stories für den Lockerroom so. Ja. So, damn, Digga, ich hab 2 genommen, wow, schau das Video an, was ich gemacht habe.
Und unser Coach danach so hat uns dann alle in Ding gerufen, in Team-Meeting und sowas. Ja, sowas können wir nicht machen, also vor den anderen, also vor dem Rest, vor den anderen Coaches so. Sowas, weißt du, ihr müsst diese Universität und dieses Team besser repräsentieren, sowas kann man nicht machen. Dann hat er uns in den privaten Raum gehalten. Boah, geil, Jungs, Alter. Weißt du, was? So, unter uns hat es ihm übel getaugt, Alter, dass wir halt kein, didn't take no shit, weißt du, dass wir uns halt selber verteidigt haben. Das war ganz geil. War lustig.
Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass ihr als Team zusammengehalten
habt. Genau, weißt du, ja, so war das halt.
Wir hatten, glaube ich, mehr Fights innerhalb vom Team, als wir gegen andere.
Ah, die hatten wir auch, Alter. Die hatten wir auch. Wir hatten halt ganz kurz dazu, wir hatten so in unserem Lockerroom so ein riesen, unser Logo, das Wyoming-Logo ist dieser Cowboy auf dem Pferd und das heißt Steamboat. Mhm. Und da haben wir riesen Teppich in der Mitte vom Lockerroom und wir haben das, der Spitzname war The Boat. Und immer wenn ein Fight im Lockerroom war, so, to the boat. Und dann die beiden Jungs mussten auf dieses Logo, dieses Teppich-Logo in der Mitte vom Lockerroom und alle haben sie angefeuert. Und dann haben die beiden, haben sie da auch das Ding ausgefightet, ja, Mann.
Hattet ihr Boxhandschuhe zumindest?
Nee, also meistens war es eher so Wrestling-mäßig.
Okay, okay.
Also nicht wirklich mit Fäusten, es war so mehr so, ja, wir wrestlen uns, drehen uns so ein bisschen am Boden rum und dann. Aber ein paar Jungs, also passed out, alles, ich habe alles gesehen. Also wirklich im Chokehold und dann war kurz weg und solche Sachen auch. College ist
warum sind wir so, Digga? Warum sind wir so?
College ist
hier mal ein bisschen eine ernstere Frage.
Sorry.
Teacup underscore Berlin fragt, habe großen Respekt vor aktiven NFL-Spielern. Wie war es möglich, neben dieser intensiven Arbeit, dass viele ein solch intensives Privatleben haben? Sind die Frauen einfach Vernachlässigung gewöhnt? Spieler haben doch kaum Zeit für Freunde oder Familie. Wie erlebt ihr es im Lockerroom und bei euch?
Ja, okay, gute Frage. Was man kurz dafür kurz klarstellen muss, also diese Saison, wo du wirklich am beschäftigsten bist, am busiesten bist, ist ungefähr nur 4 Monate lang. Offseason oder auch dieses Offseason-Programm, du hast relativ viel Freizeit noch. Ja, die 4 Monate während der Saison sind relativ intensiv und da hast du nicht so viel Zeit für Freunde und Familie. Aber aus meiner Perspektive, meine Frau war, ich war immer so ab 6 wieder zu Hause, also haben wir abends Zeit miteinander verbracht. Sie war natürlich an jedem Game Day für mich da und ich denke nicht, dass die Frauen Vernachlässigung gewöhnt sind, würde ich sagen. Die sind halt einfach nur, die supporten ihre Rolle in dieser Zeit, während diesen 4 Monaten, wo sie sagen, so, hey, mein Boyfriend, mein Husband braucht mich und das ist jetzt die Rolle, die ich über diese Zeit übernehme. Und dann, sobald die Saison vorbei ist, dann weißt du, dann ändert sich das auch wieder. Also so war das zumindest bei mir.
Ja, ich glaube, es hängt immer davon ab, halt, wie deine Relationship zu deine Arbeit ist und wo du spielst. Also ich kann sagen, klar, in der Zeit, wo ich zum Beispiel in New England war, da ist weniger Freizeit übrig geblieben. Also es ist halt so, du hast den In-Season-Schedule, wo während der Saison waren wir da trotzdem sehr busy, also montags bis um 4, 5 oder sowas im Gebäude gewesen, Dienstag im Gebäude gewesen bis so mittags um 2 oder sowas. Rest der Woche bis abends 5, 6 und dann, wenn du da nach Hause kommst, dann bist du halt auch wiped und sowas, also bist du schon im Arsch. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder so exciting Sachen. Es gibt die Game Days, ist ja auch eine coole Experience. Du verdienst gut genug, dass Leute zu Besuch kommen können, Familie kann zu Besuch kommen. Deine Frau muss nicht unbedingt arbeiten, es sei denn, das ist, was sie machen möchte. Das heißt, es ist ein bisschen give or take. Wenn die Off-Season kommt, da sind die meisten Jungs dann, also Jungs, die gesettete Vets sind, sind dann meistens zu Hause. Wo auch immer das permanente Zuhause ist, ob es jetzt in derselben Stadt ist oder in einer anderen Stadt. Die sind zu Hause, die sind bei ihrer Fam, die trainieren da. Auch wieder unterschiedlich. Ich habe in meinen ersten Jahren halt echt fatal viel und immer lange jeden Tag trainiert, aber es kann auch sein, dass du mittags um 12 fertig bist und hast den Rest des Tages frei. Ja, und ihr könnt machen, was ihr wollt. Du hast die Wochenende. Du machst auf jeden Fall 1 oder 2 fette Urlaube auf jeden Fall. Einmal am Ende von der Season, einmal nochmal im Sommer. So, und dann hast du die OTA-Phase, wo dann, also manche Wets sind ja gar nicht mal da, das kommt noch dazu, wenn du ein Super-Wett bist, dann kannst du auch zu Hause bleiben, dann bist du da auch noch mit bei deiner Fam. Ansonsten hast du da eben Arbeit unter der Woche, 4 Tage und dann lange Wochenenden. Und ich sag dir ehrlich, die Jungs, die Familienmenschen sind, die Kids haben, die verheiratet sind, die das Full-Go machen, die sind eigentlich sehr gut darin, immer zu schauen, dass ihre Fam priorisiert ist. Mhm. Ja, die gehen dann, die machen ihre Date-Nights donnerstags und montags und sind ansonsten mit ihren Kids und ihrer Familie. Und die kriegst du auch dann wenig aus dem Haus. Also wir hatten immer im Running Back zum Beispiel, wir hatten immer so den einen Running Back, der schon verheiratet ist und so weiter, schon seit Jahren Kinder hat und sowas. Und der ist dann halt nur einmal in der ganzen Season rausgekommen, irgendwie noch abends nach dem Spiel. Die ganzen jüngeren Jungs, die vielleicht nur eine Freundin haben oder sowas, die sind dann ein bisschen mehr anders unterwegs. Aber ja, es ist schon möglich. Du musst es halt priorisieren, du musst die Arbeit reinstecken. Ist bestimmt nicht einfach, aber es ist möglich, auch ein Familienleben noch neben Football zu haben.
Ja, hundertprozentig. Cool. Nächste Frage von Uncle A Sports Corner. PR bei Squats und Deadlifts.
Ich weiß die Nummer nicht, aber ich kann es dir ungefähr sagen. Squat ist meine Stärke. Squat ist hoch bei mir. Bench war noch nie meine Stärke. Bench ist so Mittelmaß, so um die 3,50 oder sowas wird es bestimmt sein. Und Deadlift ist auch wieder stark, aber genaue Nummern weiß ich nicht.
Ja, bei mir, müsst ihr dazu sagen, ich habe meine ganzen PRs, also Personal Records, die habe ich alle im College gemacht. Da würde ich niemals mehr hinkommen. Das war alles 10 Jahre her. Aber Squat habe ich das meiste, was ich jemals gemacht habe, war 5,85. Das heißt, auf Kilo, in Kilos wäre das, was ist das, 2 irgendwas? Was ist das denn? Oh man, jetzt muss ich ganz kurz umrechnen. Nee, ist es 3? Ist es, nein, das sind 500? Nee.
Wie viel ist welche?
Squat. 585.
585 Pounds. Das werden so 240 sein oder sowas.
585 durch 2,2, ne? Ja, 2,65. Ich glaub, ja. 2,65, boah. Kein Wunder, dass man Rücken weh tut, ey. Deadlift, auch nicht so krass. 500 oder sowas vielleicht. Und dann Bench war das meiste 405, was ich jemals gemacht habe. Ja,
405 ja. Ist starkes Bench.
Ja, kann ich auch nicht mehr. Aber
405 ist stark, ist richtig stabiles Bench, Bro, muss man ehrlich sagen. Oh, ich bin wieder dran mit Fragen, oder?
Yes, sir.
Wie ist damit? Bekommen nicht amerikanische Spieler die gleiche Wertschätzung der Fans in den USA wie einheimische Spieler? Geiler Podcast, Grüße aus Bayern von Rob Hinoy. Hey.
Fellow Bayern. Shout out.
Shout out an den Freistaat, ey. Das ist ja immer beim Fußball immer ein bisschen so, glaube ich, wo das drüber geredet wird, so halt, dass du siehst natürlich einen Unterschied, wenn jetzt bei deinem einheimischen Verein irgendwie ein Deutscher kickt, der dann vielleicht auch noch in der deutschen Nationalmannschaft ist, wie viel Liebe und Support der bekommt im Vergleich zu vielleicht einfach einem Importspieler von irgendwo, der halt jetzt für 3 Jahre unter Vertrag ist. Ich sag dir ehrlich, im Football habe ich es vielleicht ein bisschen am College gemerkt. Am College ist es schon so, dass die so homegrown, in-state Kids oder sowas kriegen schon richtig, richtig viel Liebe. Mhm. Aber ich habe jetzt in der NFL eher mehr Support gespürt, weil ich Deutscher bin. Also ich bin ja ein Fullback, das ist ja eigentlich eine unscheinbare Position auf so einem Roster. Ich war jetzt kein irgendwie Face of the Franchise oder Superstar in meinen letzten 5 Jahren. Aber ich habe dafür überdurchschnittlich, glaube ich, Support bekommen, weil du eben als Deutscher den Support von allen deutschen Fans meistens kriegst und nicht nur von den deutschen Fans, von der Mannschaft, wo du bist.
Also hauptsächlich den Support aus Deutschland oder auch local? Also jetzt.
Local, haben das Leute, es war so ein bisschen nochmal ein Hervorstellungsmerkmal vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat, also ob es mir jetzt irgendwie mehr oder weniger gebracht hat. Ich glaube, ich war einfach da so ein bisschen in der Mitte.
Ja, denke ich auch. Ganz ehrlich, bei mir, ich denke, viele Fans, also vor allem hier die Niners-Fans, wussten gar nicht, dass ich Deutscher bin, würde ich sagen.
Ja, ja. Das kommt noch dazu. Wir sehen beide nicht so aus, wie die sich Deutsche vorstellen.
Genau, ja. Also ich glaube, das war echt kein Big Deal so. Und ich denke nicht, dass es irgendeine Auswirkung auf meine Popularität hatte. Ich denke, die haben gesagt, ja, hey, wenn du ein Play machst, wenn du ein Baller bist, dann mögen die dich so oder so, egal wo du herkommst. So, ich denke, das ist so die Hauptdevise.
Ja, mach Plays. Show dein Ass so ein bisschen, gib ein bisschen Show, gib ein bisschen Sauce und dann kriegst du die amerikanischen Fans. Aber genauso schnell wie die kommen, gehen die auch wieder weg. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied zur deutschen Fan, weil die deutschen Fans sind schon ein bisschen langlebiger. Also wenn Leute dich supporten hier in Deutschland, dann supporten die dich auch for real.
Ja, 100 Pro. Ich bin dran?
Ja.
Mhm. Okay, Pitcher fragt,
lieber über mehrere Jahre bei einem Team spielen, konstant in den Playoffs sein, aber keinen Super Bowl holen, oder für ein Jahr als Free Agent signen, den Super Bowl gewinnen, aber anschließend wieder ohne Vertrag dastehen. Danke für die starken Insights und Stories. Danke dir fürs Zuhören.
Danke dir fürs Zuhören. Hey, ich finde, ein Super Bowl Ring ist natürlich super krass, aber 3 Jahre Gehalt, wird gesagt, es war vielleicht zwischen 3 und 1 Jahr.
Ja, nee, er hat einfach gesagt mehrere Jahre. Also, ja.
Ja, ich glaube schon, also mehrere Jahre ist, glaube ich, stärker. Also wenn du jetzt sagst, okay, nach diesem Super Bowl-Jahr bist du Free Agent, du bist in einer Top-Position, um gesigned zu werden, weil du jetzt Super Bowl-Champion bist und ein krasses Jahr hattest, okay, dann ist es was anderes. Aber wenn ich jetzt einfach nur sagst, hey, Super Bowl und danach nichts mehr oder 3-4 Jahre Vertrag und den ganzen Vertrag ausspielen, ich glaube, da will ich die lange Karriere nehmen schon.
Der ist tough, ganz ehrlich, weil du natürlich im Endeffekt das Ziel ist zu gewinnen. Ne? Du willst natürlich diesen Super Bowl, du willst den Titel haben, keine Frage. Aber dann natürlich musst du auch für dich um dich selber und deine Familie und finanziell um dich kümmern. So, weißt du? Natürlich, wenn du eine 3-4 Jahre, was auch immer, Karriere hast, versus ein Jahr, du hast nur ein einziges Jahr, wo du den Super Bowl gewinnst und danach spielst du nicht mehr.
Ja. Yeah.
Dann nehme ich auch die langjährige Karriere, konstanten Erfolg. Ja, du gewinnst nie den Super Bowl, aber du setzt dich ab für den Rest deines Lebens.
Ja, und ich meine, du wolltest ja auch Football spielen. Das Ziel war ja nicht nur, einmal zu gewinnen und dann nie wieder zu spielen, sondern du willst ja eine Karriere in dieser Liga machen, dir einen Namen machen. Und das ist schwer, nur in einem Jahr. Also nur in der NFL ist ein bisschen auch so dein Respekt oder den Respekt, den Leute vor dir haben, wächst mit jedem Jahr, bis du in der Liga bist. Weil das einfach schon so viel über dich aussagt. Wenn du eine acht Jahre Karriere hast, dann sagt es einiges über dich aus als Spieler, als Person, wie du dich vorbereitest, wie deine Dedication zu diesem Sport ist. Absolut. Und ich glaube, da würde ich 4 Jahre über oder einen ganzen Vertrag über ein Jahr auf jeden Fall nehmen.
Yep, agreed.
Agreed. Ich bin dran. Hier ist ein guter. Könnt ihr euch an ein Match erinnern, in dem ein Spieler versucht hat, durch Trash-Talk sich in euren Kopf zu sneaken? Wer ist der beste Trash-Talker in der NFL, der das wirklich gut macht? Habt ihr ein paar gute Stories? Danke für euren Podcast von __Tom__DZ.
Ey, krasser Name. Oh, Shit-Talker, Mann. Fang du mal an.
Shit-Talker. Wir hatten einen krassen Trash-Talker in der Mannschaft schon. Wir hatten einen Practice-Squad-Linebacker, Therese Hall, der wirklich nonstop geredet hat. Es ist also wirklich, der hatte eine ganz andere Batterie in seinem Mund, weil der hat einfach, sobald der angefangen hat, dann hat es nicht mehr aufgehört. Ansonsten sind so die Trash-Talker, finde ich, normalerweise immer die, so, es gibt immer so einen Defensive Back und dann meistens noch so einen Linebacker, der redet. Also, wie ist er? Zaire von den Colts war auch gut am Trash-Talken. Es hängt immer davon ab. Es gibt meistens, dieser Defensive Lineman von den Dolphins, Wilkerson oder sowas, der hat jetzt gerade bei den Raiders unterschrieben.
Er redet.
Und von den Eagles, oh mein Gott, ich glaube Brandon Graham.
Oh, Brandon Graham redet 55?
Mein Gott, nonstop, sogar im Trainingslager bei den Drills, die wir gemacht haben. Der Kollege war am Talken. Ja, Mann.
Ja. Hat jemand schon mal versucht, also persönlich jetzt dich zu attackieren mit Trash Talk und hat es funktioniert? Oder was? Wie reagierst du darauf? Gibst du zurück oder?
Ich habe wenig Trash-Talk erlebt, glaube ich, weil es waren dann mehr so die Linebacker Trash-Talken ein bisschen und dann laufen wir den Lead ein, zweimal und die realisieren, dass ich einer von denen bin und dann ist es mehr so, dann machen die so Witze so, hey, damn boy, you hit hard as hell, oder weißt du, dann kommen die mehr auf diese freundliche Art und Weise, um dich ein bisschen aufzuweichen. Ja,
funktioniert aber nicht. Der ist krass. Ja, bei mir auch. Ich hatte einige Battles auf Special Teams vor allem, weil du musst überlegen, so diese Top-Special-Teamer in jedem Team, man kennt sich so untereinander so ein bisschen, ne? Weil du natürlich scoutest du und jede Woche ist so, hey, das ist der ihr Top Special Team Mark, du musst den blocken. Wir haben halt immer jede Woche Matchups gemacht und dann kennt man sich halt so, vor allem in der eigenen Division, man kennt die Jungs und dann lernt man die so ein bisschen kennen und so, was, wie komme ich so unter die Haut so ein bisschen so. Also ich bin auch schon einer, der schon ein bisschen zurückgegeben hat, gerne. Und aber auch, ich habe es auch bekommen, so, weißt du? Und dann ist es immer so ein Hin und Her. Aber dass es wirklich jemals so wirklich mich affected hat, dass es in meinen Kopf reingeht, nee, weißt du, das ist, ich denke, für mich war es immer Teil des Games. So ich laber ein bisschen Scheiße über dich, so, du bist soft, du bist weak, Alter. So, that's all you got. So you can't run with me, weißt du? So, also nichts Krasses, einfach nur, du laberst halt ein bisschen und die geben es halt gleichzeitig zurück. Also es war immer ein fun part vom Game für mich.
Ja, ich glaube, es gibt so einen Trash-Talk, der Spaß macht, der so das Spiel auch lustiger macht. Meistens am Ende vom Game, wenn ich so 4-Minute-Offense drin bin, weißt du, ich meine, wir sind am Gewinnen, so die gegnerische Defense ist schon so am, so, weißt du, die wissen, es ist jetzt vorbei, die können es jetzt auch nicht mehr drehen. So, dann ist ja auch mal so ein bisschen Banter da, wo man so ein bisschen sagt, so, man, lalala, wo ein bisschen gelabert wird. Ich denke, das macht immer ein bisschen Spaß. Allgemein fand ich die Spieler, die gefährlicher waren,
ja, die Silent Assassins.
Auf jeden Fall.
Alter, weil du weißt nicht, was bei denen im Kopf vorgeht, Alter. Genau. Die sagen kein Wort, Alter. Ja. Diesen irren Blick, Alter. Und ich so, shit, Alter.
Ja. Und das war auch so ein bisschen immer das, diese Rolle, die ich spiele, ja. Weißt du, ich meine, wo ich so sage, so, hey, ich sage einfach nichts, weil die Stille fuckt die viel mehr ab, als genau. Wenn ich jetzt anfange,
weil,
irgendwie.
Weil dann fangen die an, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. So, genau. Was ist bei ihm denn los?
Was ist bei dem los, Bro?
Ja, ja. Der ist geil, Mann. Alrighty, nächste Frage. Der Spyrock 10, sorry, wenn ich das nicht richtig ausspreche, der bisher stolzeste Moment eurer Karriere? Ich lasse dich das mal machen.
Erster Touchdown war natürlich cool.
Ja.
In die Playoffs reinzuziehen, 2021, war big, weil das war ein sehr, sehr toughes Jahr. Und Kansas City schlagen in Kansas. Letztes Weihnachten.
Nice, ja.
Hat auch Bock gemacht, ja.
Mhm. Der ist krass. Für mich persönliche beste Momente war, einmal gedraftet zu werden. Er war krass, weil ich hatte das ja schon öfter erwähnt, weil einfach, wo ich da durchgegangen bin mit der Verletzung im College, dass da mir viele Leute nicht mehr wirklich Hoffnung gegeben haben oder wirklich gedacht haben, dass ich gut genug bin und das ganze Zeug. Und dann gedraftet zu werden, war ein großer Moment. Und erst der Karrierestart war cool, weil ich habe auch erst gestartet, mein erstes Game habe ich erst gestartet in 2018. Ich war 2015 in die NFL gedraftet. Das heißt, erst in meinem vierten Jahr hatte ich meinen ersten Karrierestart. Das heißt, sehr, also Roleplayer, und dann im vierten Jahr habe ich mich zu dieser Starting Role hochgearbeitet, was halt auf jeden Fall ein sehr stolzer Moment war. Und dann natürlich NFC Championship gewinnen und dann in den Super Bowl einziehen.
Yeah.
War auf jeden Fall auch mit weit oben.
Ja, ich finde so andere, so kleine Wins für mich waren auch so Momente, wo ich ein Obstacle überkommen habe, weißt du, ich meine, so, gerade du sagst es so, niemand hat wirklich an dich geglaubt und dann an trotzdem gedraftet zu werden, ist in die Mannschaft, jedes Mal, wo du den Kader, Alter, wo du ein 53er bist.
Ganz, ja, cool, Mann. Lass mal, denk, genau, was ist dein Mindset jedes Jahr? Wenn Final Cuts kommen, bist du dir ziemlich sicher, denkst du, bist du am Zittern?
Bro, ich war jedes Mal unruhig, sogar in der Season oder die Seasons, wo ich nicht mal für jedes Preseason-Game dressed war, was ja eigentlich ein Riesenzeichen ist, so, hey, wir wissen, was wir von dir bekommen, so, du bist gesetzt oder sowas, war dieser Tag trotzdem, super unruhig für mich. Super unruhig.
Boah, das war krass. Ich habe sogar mal im Jahr, wo ich meine Extension unterschrieben hatte, ne, meinen Dreijahresvertrag, ich hatte, ich glaube, die hatten mir echt einige Kohle gegeben, 500.000 Signing und dann irgendwie noch Workout-Bonus nochmal 100.000 plus das Jahr war garantiert, was weiß ich, aber trotzdem habe ich echt, ich war am Zittern, ob ich überhaupt den Kader schaffe, weißt du?
Genau.
weil es einfach nie, weißt du, ich hatte immer das Mindset, dass ich mir alles erarbeiten muss und dass nichts ist so given. Und es war, Alter, diese scheiß Final Cut Day, Mann. Wer bockt mich? Und das Krasse ist halt, für die Leute, die es nicht wissen, es ist nicht so, dass du einen Anruf bekommst, so, hey, du bist im Team. Du, das Ding ist, du kriegst, wenn du keinen Anruf bekommst, dann ist es good news.
Ja, yeah, genau. Das heißt,
du kriegst nur einen Anruf, wenn du gecuttet wirst.
Du chillst den ganzen Tag irgendwie rum und sowas, yeah, und du hoffst, so, dass bei deinem Handy, jede Notification, die an dein Handy kommt, kann die falsche sein. So.
Alter.
Jeder Anruf, der an dem Tag kommt, kann der falsche sein.
Genau.
Ja, yeah, fuck that.
Das ist bitter, Mann.
Ich habe mir nochmal eine richtige Kombo-Frage. EE.224.EE.
Boah, der ist auch mit oben dabei, der Name.
Ja, das ist so ein, ich würde mal, wenn ich mal von dem Namen gehe und dem Fakt, dass diese Person 30 Follower hat, ist es auf jeden Fall jemand, der nicht, kein Digital Native. Also es ist bestimmt eher Elterngeneration, Boomer-Generation. dieser Username sagt für mich, ich benutze eigentlich Facebook und bin neu hier. Aber trotzdem froh, dass die Frage reinkommt. Hier schreibt jemand, wollten eure Frauen jemals, dass ihr aufhört, Football zu spielen? Auch im Hinblick auf Mental Health? Und wie ist es, in den USA zu leben und keine rein weiße Hautfarbe zu haben? Oh, macht wow. sich das im Alltag bemerkbar?
Okay. Meine Frau absolut nein, hat sie niemals erwähnt. Ich muss auch verstehen, meine Frau ist Amerikanerin. Die Amerikaner lieben ihren Sport. Die lieben Football. Das, weißt du, du wächst da auf, so, weißt du, die Footballer sind die coolen und so. Das ist so der Way of Life. Also das war auf jeden Fall, sie war ein Riesensupporter von mir, dass ich gespielt habe. Und da war niemals eine Rede davon, so, hey, ich will, dass du aufhörst oder ich mache mir zu krasse Sorgen um dich. Sie war immer eine, die gesagt hat, hey, wenn du kennst deinen Körper am besten, wenn du irgendwann sagst, hey, es ist genug und ich komme damit nicht mehr klar, dann supporte die das, weißt du. Aber auf jeden Fall immer mein größter Fan. Und ja, beantworte du erstmal den ersten Teil der Frage.
Ich glaube, bei mir ist so, dass jedes Mal, wo ich irgendwie eine Verletzung hatte oder ein bisschen zu müde oder sowas war, war sie auf jeden Fall so, hey, du musst es nicht machen. So. Du kannst ja? bist so schlau, du kannst andere Sachen machen, ja, ja. Ach, aber mehr von der Seite eben von, dass sie sich eben Sorgen macht und eben aber auch sieht, du siehst es ja, wie der Damage sozusagen ankommt, der physische, der Toll, der das Ganze nimmt auf dich.
Ja.
Ist
sie Football-Fan selber davor gewesen oder ist sie into Football?
Nicht wirklich. Ein bisschen hier so die lokale NFL-Mannschaft supporten, ein bisschen, aber nicht wirklich. Nicht mittlerweile sehr vorne dabei, was Regeln angeht.
Ja, ja.
Kann dir alles erklären und okay, sowas. Cool. Ja, Snap, ja. Cadence, Interception, alles begriffen.
Alter, ich schwör's dir. Alter, Taylor, meine Frau, die könnte mit uns Football auf einem echt hohen Level reden. Das ist krass, ne?
Das ist anders, ja. Nein, mein Mädchen ist halt eher so ein bisschen auf dem Kunst- und Musikfilm gewesen, das heißt so Football, auch wenn sie im College war, die war zwar bei meinen Spielen, aber konnte so mit was da abgeht, eigentlich gar nichts anfangen, ja.
Okay, krass. Okay, zweiter Teil der Frage war, ob man als nicht rein Weißer
das im Alltag merkt, ob du es irgendwie spürst im Alltag.
Muss ich ehrlich sein, nicht wirklich, ne? Ich denke, vor allem, ich meine, ich halte mich auch aus solchen Gegenden und von solchen Leuten fern, muss ich ehrlich sagen, die da halt mit ein Problem haben. Halb weiß, halb schwarz, ich finde, ich persönlich passe in die meisten Gesellschaften rein, aber nee, ganz ehrlich, habe ich bis jetzt am eigenen Leib nicht irgendwelche negativen Dinge erfahren.
Du bist sehr racially ambiguous, Bro. Du könntest auch so Puerto Ricaner sein, ja. Kubaner, so. Ja, Kolumbianer.
Ich pass überall rein.
Ja, aber nee, ich glaube, der NFL-Stempel hilft auf jeden Fall. Das Geld hilft.
Ja.
Und dann, wo du bist, hängt natürlich auch davon ab. Also die Läden, wo wir einkaufen gehen, die Nachbarschaften, wo wir wohnen und sowas, das ist allgemein, glaube ich, eher ein anderer Schlag Menschen. Das heißt, genau. Ich merke das eigentlich mittlerweile nur noch, wenn ich über so systematische Sachen nachdenke, wenn ich zurückdenke an die Zeit in der an der Highschool oder wenn ich mit meiner Family in Florida rede oder in Atlanta zu Besuch bin und sowas, mhm. wo du halt die krassen Unterschiede siehst. Ja, ja. Die krassen Unterschiede zwischen den Nachbarschaften, die krassen Unterschiede zwischen den Schulen.
Warst immer so, wo würdest du sagen, du würdest eher nicht reinpassen? In die komplett weiße Community oder komplett schwarze?
Weißt du? Weil ganz ehrlich, ich bin... gute Frage.
Ja, ich war immer cool mit allen meinen Teamkollegen. From the Hood, die weißesten O-Linemen from Midwest irgendwo. Ich war echt ganz ehrlich immer so in between. Aber daher, wo ich aufgewachsen bin, ich bin selber Kleinstadt vom Dorf. Ich und meine Familie waren einer der einzigsten farbigen Menschen dort, so weißt du. Von daher für mich persönlich wahrscheinlich eher würde ich nicht in the Hood mit der reinpassen. Yeah.
Ich glaube.
Einfach weil Kultur, ich bin so nicht aufgewachsen, ich weiß nicht wirklich, was abgeht, so weißt du. So. Das wäre wahrscheinlich für mich eher so. Nicht, dass ich jetzt nicht cool bin, ich bin mit allen cool, aber wahrscheinlich eher das als andersrum.
Ich glaube, ich könnte mich an beides anpassen, wenn muss. Mhm. Ich glaube, ich hätte tatsächlich mehr Probleme so in die gerade diese so Country Club Vibes reinzufühlen. Ja, also diese Country Club Khaki Hosen und Golf spielen. Ich glaube, das wäre auf Dauer anstrengender für mich, weil ich eben halt ein bisschen Erfahrung so über meine amerikanische Seite von der Family mit dieser Seite hatte und ich das als Kind, glaube ich, auch sehr so idealisiert habe. Weißt du, ich meine, als Kind, ich wollte immer zu meiner Fam nach Florida gehen und sowas. Mhm. Ich habe es gar nicht geschnallt, dass es nicht gut ist, wie es da ist. Weißt du, ich meine, so zum Corner Store gehen und Chips und Cola holen und keine Ahnung, und Crystals Burger essen und nachts, keine Ahnung, bis 2 Uhr morgens wach bleiben mit den Cousins. So, Spaß, es war cool, weißt du, ich meine, die so Long-Term-Konsequenzen von dem Ganzen, wie das da aussieht, was das für dich bedeutet.
Also für die Leute, die es nicht wissen, also es ist eher in einer armeren Gegend, primarily Black Community, ne?
Genau. Ja. Innerstadt Jacksonville, Nordseite von Jacksonville. Mhm. Viel Kriminalität, viel Gewalt, aber das, was eigentlich das Verstörendste daran ist, weil du jetzt da bist, heißt es nicht, dass du ausgeraubt wirst oder dass du jemanden siehst, der erschossen wird oder sowas. Solche Sachen sind allgemein eigentlich nur oder sind hauptsächlich damit verbunden, wenn du in diesem Leben eben drin bist, ja.
Genau.
Was natürlich sehr einfach ist dort, aber das heißt nicht, dass da so, also komplett kannst da durch Nachbarschaften fahren und sowas. Das ist nicht so. Es ist mehr so, dass immer wenn ich da zu Besuch bin oder wenn ich mir sowas anschaue, du weißt halt, dass es sich nicht ändern wird.
Ja.
Das ist so die scary Seite für mich. Das ist so, diese Gegend steckt fest, die Schulen sind schlecht, da werden keine Investments reingemacht. Mhm. Das heißt, es wird alles einfach genauso bleiben. In 5 Jahren wird es immer noch eine schwächere Gegend sein als die Nachbarschaft 3 Kilometer weiter.
Ja, das ist traurig. Ich meine, das ist auch diese Generational Curse, weißt du? Dann werden die Kinder werden wieder in diesen Cycle reingeboren und die wachsen genauso auf und dann.
Oder die Cousins und Cousinen, die es halt rausschaffen, die ziehen dann weg. Du musst dann wegziehen. Du musst dann woanders hingehen, weil du willst ja nicht, dass deine Kinder da zu der Schule gehen. Weißt du, ich meine, das heißt aber auch, diese Schule wird nie besser werden. Und so stecken die Leute eben fest. Und der einzige Weg ist, rauszupacken, ist halt wirklich wegzuziehen. Raus, andere Stadt, andere Nachbarschaft, wo ganz anders hin. Das ist immer so ein bisschen das, wo ich eine Erinnerung daran bekomme. Und ich glaube, ich würde nirgendwo 100% reinpassen. Ich bin zu deutsch, ich bin zu deutsch für hier, weißt du, ich meine, one of one, Mann. Ich bin zu amerikanisch, um in Deutschland richtig reinzupassen.
Ja.
So, du musst
einfach. Es war echt so, Mann. Für mich ist im Augenblick auch echt schwierig, Mann. Digga, ab und zu, ich überlege so, weißt du, ich bemühe mich wirklich und ich weiß, wir denglischen viel und alles. Es ist fast zu dem Punkt, wo ich fast besser Englisch reden kann als Deutsch. Es ist so krass, Mann, wo wir ab und zu so Wörter nicht einfallen. Ich so, Alter, was ist das denn, Alter? Das ist traurig, Mann.
Ja, der Wortschatz schritzt.
Absolut. Absolut, weil du benutzt es nicht, weißt du?
Ja.
Deshalb, ich muss mehr Zeit in Deutschland verbringen. Aber lass uns weitermachen. Du hast die letzte gefragt, ne?
Ich glaube, ja.
Okay, Kevin Ludwig fragt, habt ihr abgesehen von Football noch andere Hobbys, welchen ihr nachgeht? Maybe auch Interessen, die extravagant sind, beziehungsweise denen eure Zuhörer eher nicht rechnen würden. Und schöne Grüße aus Erfurt. Schöne Grüße an dich. Hobbys.
Hobbys. Ich bei mir gerade viel Yoga und nice. Ich habe angefangen zu DJen.
Was für Musik?
So armer Piano viel, okay. Afro House oder Hard Techno. Also okay. Entweder so diese so Strand, Sonnenuntergang Vibes oder dann richtig.
Nice, ja, na, auf jeden Fall cooles Hobby. Bei mir, nein, ich habe echt nicht viel Zeit, muss ich ehrlich sein. Und auch während Football hast du nicht wirklich viel Zeit, irgendwas anzufangen. Aber ich versuche, ein bisschen Golf zu spielen. Bin nicht sehr gut, aber es macht mir Spaß, da draußen zu sein.
Ist ein geiles Hobby.
So ein bisschen ins Kochen reingekommen, so Grillen. Ich habe einen Smoker, so, das macht Bock, so einfach mal krasse Rezepte auszuprobieren. Bisschen so das Outdoor-Living habe ich auch ein bisschen adopted von Wyoming, das Wyoming so Country-Living. Ich bin kein Hunter, also sowas mache ich nicht. Auch nicht, bin auch nicht big into guns, weißt du, das ist ja, vor allem hier in Texas, Wyoming ist big. So ganz ballern und alles ist nicht wirklich meins, aber Fischen finde ich geil, einfach, es okay. Ist einfach so chilliger Vibe, du bist auf dem Boot, du schmeißt eine Angel rein und mit deinen Leuten ein Bierchen trinken, das ist ganz geil. Aber ja, so, das ist eigentlich it für mich.
Ich hätte übel Bock, mal jagen zu lernen, for real, so.
Ja, mit was für eine Waffe? Mit Waffe oder du kannst auch mit Pfeil und Bogen, ne?
Ja, aber ich sag echt, Pfeil und Bogen brauche ich nicht. Pfeil und Bogen würde ich gerne mal so als Skill haben, falls die Gesellschaft wirklich zusammenbricht und sowas, ja. Dass du das so kannst. Ja. Aber so Gewehr jagen reicht auch noch.
Weißt? Warst du schon mal?
Noch nie.
Ja, ich war schon mal. Ich habe nichts geschossen. Ich war halt so dabei, weißt du, du hast die komplette, deine Kluft an und du hast, was hatten denn wir? Ich hatte ein Gewehr, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Gewehr war, aber halt so ein Doppelschussgewehr, so Basic Jagdgewehr. Und dann haben wir die Hunde dabei gehabt und dann jagen die Hunde da, das war Pheasant Hunting, das sind diese,
diese Vögel, ja.
Dann werden die da hochgejagt und dann ballerst du da ein bisschen rum. Also ich war ja Wyoming. Das ist Wyoming Living, man. Das ist anders.
Hobbys, ich bin wieder dran, ne? Come on, hier. Was halten andere NFL-Spieler von den IPP-Spielern, die ja im Vergleich zu ihnen einen eher einfacheren Weg in die Liga hatten und auch zum Teil noch nie Football gespielt haben?
Ja, finde ich absolut Bullshit, Mann. Ja, Alter, ich musste durch College gehen und den Draft. Yeah. Und ihr kriegt das einfach hinterhergeschossen. Spaß beiseite. Nee, ganz ehrlich, ich finde es von meiner Seite natürlich geil, weil ich Deutscher bin. Und ich finde es geil, dass mehr Talent hinterherkommt, weil es ein internationales Talent. Weil ich denke, das ist wichtig, einfach für den Sport zu wachsen. Wie andere Spieler drüber fühlen, kann ich nicht sagen. Aber es ist ja, du musst im Endeffekt, ist schon ein bisschen... Bisschen unfair wahrscheinlich, ne? Weil du musstest nicht durchs College, du musstest dich nicht 4 Jahre im Arsch aufreißen im College, du musstest nicht durch den Draft gehen, obwohl das vielleicht schon, aber es ist ein einfacher Weg.
Ich glaube, der richtige Test kommt jetzt, also die neue Regel ist ja, jedes Team kann internationalen Spieler auf diesen Spot setzen. Und da werden jetzt auch viele Jungs drauf gesetzt, die am College waren, weißt du, ich meine, die aber halt einen internationalen Background haben. Es war in meiner Erfahrung immer so, du hast zwei verschiedene Meinungen in den Lockerrooms. Du hast die älteren Vets, die das Big Picture sehen, die verstehen, hey, die Liga muss wachsen international und die auch sehen, wie das ihnen benefitet, die das Ganze super finden, die Jungs auch supporten. Du hast so ein bisschen die mittleren Vets, die immer noch ein bisschen über Roster-Spots sich Sorgen machen.
Ja.
Denen es eigentlich egal ist. Ja. Die haben ihre eigenen Sorgen, die sind in ihrem Zeug drin und es ist okay, der ist halt hier, alles klar, aber es hat mit meiner Arbeit eigentlich nichts zu tun. Mhm. Und dann hast du meistens die anderen Rookies, ja, gerade noch in dieser 90-Mann-Kader-Zeit, wo genau. da schon ein paar ein bisschen so neidisch sind, ja, weil du eben als dieser internationaler Guy hast du eben deinen Spot schon sicher.
Genau. Ja,
das ist eine ganz andere Situation wie jeder andere in dieser Gruppe.
Ja.
So in meiner Phase als Rookie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ich war mir nicht sicher, was die Patriots machen. Werden die mich behalten, werden die mich nicht behalten? Ich habe das in meinem Kopf einfach so vage gelassen, dass ich mich genauso anstrenge, wie wenn ich keinen sicheren Spot habe. Aber mit den Jungs, die noch nie Football vorher gespielt hatten, wir hatten David Agoa bei den Raiders diese letzte Season, da ist es klar, dass es ein 2-3 Jahre langes Projekt sein wird, um diese Person dahin zu bringen.
Absolut.
So, und der war super am Struggeln am Anfang. Müsst ihr überlegen, der hat noch nie Football gespielt. Der hatte 3 Monate Football-Training, was sozusagen eigentlich wie Training ohne Pads war in Florida. Und dann ist er bei den Las Vegas Raiders in OTAs und hat noch nie jemand getackelt, hat noch nie ein ganzes Footballspiel angeschaut.
Das ist krass, so. Mann. Wie das
noch, und ja. muss dann aber bei uns auf demselben Level mittrainieren. Und wenn er was falsch macht, weiß man, wird er angeschrien oder sowas oder steht den Rest des Tages in der Seitenlinie. Und es hat gedauert. Es war teilweise schwer. Es war nicht schön mit anzusehen, gerade während den OTAs. Es ging ein bisschen besser während dem Trainingslager, aber eigentlich wirklich hat es Klick gemacht bei dem Kollege so ab Oktober. Und ab Oktober kannst du wirklich sagen, dass er dann auf einem Level war, wo er ein guter Trainingsspieler war, der seine Rolle im Training erfüllt hat und der wirklich hart trainiert hat und auch von den Startern mittlerweile ein bisschen Respekt bekommen hat, wo es war so, hey David, so, ich weiß, du kannst sogar wirklich das ganz gut machen, chill mal, mach mal ein bisschen langsamer. So, ich meine, es ist Donnerstag, Woche 15, relax. So, weißt du, da hat dieser Talk angefangen. Ja. So, ich bin jetzt natürlich nicht da bei den OTAs, aber ich weiß, dass er wahrscheinlich nochmal einen Schritt weiter ist als letztes Jahr.
Genau.
Ja. Und so diese Verbesserung von Preseason zu Preseason ist, glaube ich, der Key für die Jungs, die eben diesen ganz, ganz weiten Weg haben.
Genau, ja. Und zu dem Punkt ganz kurz, natürlich ein Kollege von uns beiden, F.A. Obada, ne? Ich war damals mit ihm im Rookie-Minicamp. Der war damals mit uns bei den Cowboys.
Oh, und echt?
Zu deinem Punkt, Alter, F.A. hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, er hatte 6 Spiele gespielt für die London, was auch immer der Name ist. Ne? Für die Leute, die es nicht wissen, F.A. Obada, googelt den mal. Riese, also Alter, er ist halt ein Schrank, 6'5", 2,70, Alter, schaut aus wie Prototyp-Footballspieler, ne?
Ja.
Aber das ist genau zu deinem Punkt. Er war einfach footballerisch nicht auf, er konnte nicht spielen. Er konnte Football einfach noch nicht spielen. Und da kannst du so krass aussehen und so viel Talent haben, wie du, wenn du nicht noch nie gespielt hast. Und es hat Jahre gedauert. Und jetzt ist er über die letzten, ich würde sagen, 5 Saisons, hat er wirklich einen Namen für sich gemacht, ist sehr guter Rotational-Spieler und spielt seit, Alter, das ist Jahr 10 jetzt, die er in der Liga ist.
Ja.
Das ist krass.
10 Jahre, ja. Also F.A. ist auf jeden Fall einer, auf dem dessen Schultern dieses IPP-Programm eben steht.
Ja. Weil
er sozusagen er war einer der Case-Studies, zu der die einfach pointen können, wo die sagen, hey, schau, hier haben wir diesen Typ, den wir aus London einfach gefunden haben und im Park trainiert haben und jetzt ist er ein 10-Year-NFL-Vet.
Krass. Alrighty, ich bin dran. Welches College-Team könnt ihr gar nicht leiden? Ich als Oklahoma Sooner hasse die Texas Longhorns. Wie sieht das bei euch aus? Und das ist von André Kohle. Ich glaube, er macht da einen sehr guten Punkt, dass es halt Texas Longhorns, Sooners, riesen College Rivalry. Und ich denke, im Endeffekt ist es, darum geht es wahrscheinlich, ne? Die Rivalry Games.
Scheiß auf Alabama, Scheiß auf Florida, Scheiß auf Georgia. Ey, Tennessee Vols all the way, baby. Feels like 98. Championship coming in, baby. Let's go.
Okay. Große Worte, Mann.
Wish that I was on old Rocky Top down in the Tennessee Hills. Hey.
Aber wer ist euer größter, biggest rivalry?
Jeder, Mark.
Ehrlich
jeder.
Jetzt?
Tennessee ist anders. Jeder hasst uns. Jeder hasst uns. Jeder ist neidisch, weil wir haben ein großes Stadion. 105.455, okay, come on. Jeder hasst uns, jeder ist neidisch wegen Peyton Manning, weil wir Orange anhaben. Es ist wirklich bei uns so, wenn der SEC-Schedule anfängt, ist so gut wie jedes Spiel eine Rivalität. die Tennessee-Alabama-Rivalität, 3. Oktober, 3. Samstag im Oktober. Das ist so ein Begriff hier in der Gegend. Ja, der 3. Samstag im Oktober ist immer Tennessee-Alabama-Game.
Okay.
Und das ist sogenannte Cigar-Game, weil der Gewinner kriegt dann so Zigarren und smoked Zigarren im Locker-Room. Durfte ich nie schmecken. War nah dran, vier Punkte waren wir davon weg, Digga. Unser Sophomore Year in Alabama. Unser Kicker hat, glaube ich, 2 Field Goals verkickt und Derrick Henry hat den Sack zugemacht. Aber anyway, das ist Cigar Game. Tennessee, Florida ist eine Riesenrivalität, wo, wenn wir gewinnen oder die ganze Woche da darauf hinliegend essen, gibt es in der Kantine frittierten Gator zum Essen. Und Leute tun ganze so Gators grillen und smoken und sowas beim Tailgate. Riesending.
Erzähl mal kurz den Leuten, wie lecker Gator schmeckt.
Bro, Gator ist krass. Ist
heftig, man.
Gator ist krass. Krokodil.
Jetzt nie erwartet, aber es schmeckt echt wie Chicken. Man sagt, es schmeckt wie Hühnchen, ganz ehrlich.
Bro, die Leute aus Louisiana in den USA sind ganz andere Menschen, weil die essen alles. Alles, wo die ihre Hände dran kriegen, Gator, Raccoon, Frog, Crawfish, genau. Alles, was die aus diesem Wasser Possum rausziehen. Possum, alles, was lebt, die packen es auf den Grill und frittieren es. So richtig. Aber es schmeckt teilweise richtig nice. Was einfach.
Welche Movie ist der? Barbie Boucher, weißt du, seine Mom?
Ja, genau. Das kann man doch essen.
Waterboy, genau.
Tennessee, Georgia ist ein Riesending geworden, weil das eben jedes Jahr hin und her geht, die Fanbases mögen sich nicht. Tennessee, Kentucky ist eine Rivalität, das ist irgendwie Barrel Game, weil das Bundesstaat zu Bundesstaat ist. Das heißt, da gibt es so eine Trophy dann, oder gab es früher so ein Fass, wo die Gewinner reingeschrieben werden. Mm. Tennessee, Vanderbilt, weil das, Vanderbilt ist in-state, das ist so in-state, die wir hassen. Und dann die einzige Fanbase, mit der es keinen so offiziellen Smoke gibt, ist eigentlich Missouri. Und dann aber
alle die sind jedes, auch neu.
Die sind neu. Die mögen wir einfach nicht. Aber ansonsten ist in der SEC als Tennessee ist jede Wochenende ist eine Rivalität.
Das ist tough, Mann. Krass. Der ist heftig. Ja, bei uns ist nicht so. Uns ist alles relativ entspannt. Außer das ein Team, das ich hasse, Mann, Alter. Das ist Colorado State. Das ist unser biggest rivalry. Das ist direkt auch Nachbarbundesstaat. Und das heißt Border War. Unser Rivalry Games. Eines der ältesten Rivalry Games in College Football. Und da spielst du eben für diesen Golden, der heißt Golden Boot. Und jedes Jahr. Und das Ding ist seit 5 Jahren in Laramie, Wyoming, man. Wir own Colorado State.
Colorado State ist, wo Coach Prime ist, oder?
Nee, der ist Colorado, University
of Colorado. Okay, Colorado University. Oh, okay, yeah. Never mind. Ah, das sind die Grünen. Das sind die Grünen, genau. Colorado State.
Genau.
Alright.
Yes, sir. Mal weiter.
Bin ich dran. Wessen Playbook wird am folgenden Game Day gespielt, wenn der Coach in der Saison entlassen wird?
Puh, damn, das ist eine gute Frage.
Hast du es überhaupt erlebt?
Ich habe nie in Season.
Okay.
In College habe ich es erlebt.
Okay.
Aber dann spielst du dieselbe Playbook weiter.
Du spielst dieselbe Playbook weiter, generell. Also es hängt natürlich am OC, vom OC ab, aber du kannst nicht das Playbook in Season ändern. Was du machen kannst oder was Coaches machen, ist, die callen andere Spielzüge.
Genau.
Aber generell ist eigentlich in der NFL, finde ich, so, dass die meisten NFL-Playbooks haben alles drin, was dann der Coach, was es unterscheidet, ist, was der jeweilige Playcaller callt. Ja, also callt er mehr diese Art Laufspiel, mehr diese Art Laufspiel, was für Passkonzepte werden gecallt, aber du kannst nicht die ganze Terminologie und alles umstellen. Mm-mm, muss arbeiten mit der Sprache, die du hast und entscheidest dann eben halt, was du mehr magst oder was der Head Coach falsch gemacht hat im Calling.
Genau, das ist eine gute Antwort. David XOXO underscore MZ fragt, Deutscher Podcast-Preis, warum seid ihr nicht gelistet?
Hä?
Gute Frage.
Bro.
Eure 10 Folgen sind jedenfalls zurzeit das Beste im Football-Bereich. Zwei Pros, die ihren Job verstehen. Hey, high praise.
Danke, Bro.
Das überfragt mich ja auch, Mann. Warum sind wir nicht gelistet, Mann?
Ich weiß es nicht, Mann. Nächstes Jahr machen wir diesen Preis fix, Mann.
Okay, ja, das ist ein gutes Ziel. Ja, Jakob, mach direkt weiter.
Alright, alright.
Wir machen bis was? Eineinhalb Stunden voll?
Eineinhalb, komm, wir machen 90 okay. Minuten.
Alrighty, wir haben
15 Minuten. Welcher, oh, das ist von Big Fudge, 44, Leon Helm, Fullback aus der ELF. Welcher Gegenspieler war der härteste, gegen den ihr gespielt habt? Welcher Linebacker, Defensive End oder Defensive Tackle für mich? Welche O-Line, Tight End, Running Backs für dich?
Okay, nice Frage. Härteste. Härteste zu tacklen. Ich habe ein paar Mal bin ich in Marshawn Lynch reingeschossen und er ist nicht direkt runtergegangen. Also das war gut hart. Saquon war tough zu tacklen, weil der halt auch so krass shifty und so krass Contact Balance hat. O-Lineman kann ich gar nicht wirklich sagen. Ich habe ich habe gegen Trent Williams gespielt, als er damals noch bei Washington war und ich war Outside Linebacker. So 1-on-1 gegen ihn. Mm. Und Trent ist anderes Animal, ganz ehrlich. Alter, wenn der dich einmal greift, Alter, ist vorbei. Also der war krass. Und Tight End, ich habe gegen Kelsey gespielt, was halt auch so ein. Der ist nicht schnell, aber der ist so. Der läuft halt immer irgendwelche komischen Routen, die halt echt schwer zu verteidigen sind. Und was war noch ein krasser Tight End? Mark Andrews fand ich auch ganz krass. Darren Waller, wir haben gegen Darren Waller gespielt. Der war krass. Also Darren Waller ist wahrscheinlich der beste, also für mich persönlich der beste Route Running Tight End, den
krass.
Ich erlebt habe.
Krass. Ja. Mhm. Ja, also das ist, wenn er gesund ist, dann ist Darren Waller einfach es ist schwer zu verteidigen.
Ja.
Wie verteidigst du es? Der Kollege läuft Routen wie ein Wide Receiver. Mhm. Und hat Hände. Dann gehe ich mal rein. Linebacker, würde ich sagen. Landon Roberts und die Patriots Linebacker Crew. Also, ob Jawan Bentley oder Hightower.
Jetzt meinst du nur von Practice, oder was?
Ich meine von einfach Physikalität. Ich habe ja auch gegen die Jungs gespielt. Ich habe gegen die Jungs trainiert, natürlich, für 3 Jahre. Dann gegen die Jungs jetzt 2-mal gespielt.
Okay.
Und so Steelers und Patriots Linebacker-Gruppen sind immer, immer sehr tough normalerweise.
Ja, ja, ja.
Also du kannst meistens so, du hast verschiedene Spielarten als Linebacker. Du kennst es ja, es gibt Leute, die sagen, hey, schieß da rein und mach einfach zu. Oder hey, weich dem aus, slip den Block, benutz die Hände etc. Und das sind eben zwei Linebacker-Gruppen, wo allgemein gut reingeschossen wird.
Genau.
Defensive Tackle, mir fällt den Name gerade nicht ein. Aber wenn ihr mal die Research machen wollt, 2020 und 2021 hatten die Chargers einen Defensive Tackle, der ungewöhnlich groß und schwer war. Das war so einer von diesen so Classic Old School Defensive Tackles, 350 Pounds oder sowas. Das ist mal so eine ganz, ganz andere Nummer. Und wir sind diesen Fullback Wham Block gelaufen, weißt du, wo ich als Fullback von außen sozusagen reinkommen und ich den Defensive Tackle block, ja, und die O-Line ihn slippt und direkt hochgeht zum Linebacker.
Yeah.
Und der Kollege hat es aber entdeckt, also hat sozusagen gesehen, dass ich komme und hat dann einen Schritt in meine Richtung gemacht, Digga, und hat mich decleated, also mies decleated. Er hat den Tackle nicht gemacht, also ich habe meinen Job technisch gesehen gemacht, der Running Back war durchs Gap, aber der hat mich einfach kurz richtig hops genommen. Ah, ja.
Der ist gerade, ja.
Ja, das war auf jeden Fall ein guter. Und dann was bei mir noch, glaube ich, Defensive Ends. Defensive Ends ist schwer. Da erinnere ich mich jetzt, glaube ich, nur noch vielleicht Lorenzo Alexander. Das war so ein Outside Linebacker, Defensive End von den Bills, der noch so sehr, sehr oldschool war einfach. Weiß man, die meisten Defensive Ends sind, die wollen das Play machen, die sind jetzt nicht unbedingt super scharf darauf, in dich reinzuschießen.
Ja.
Das war so einer. Und dann ein Defensive End, auf den du nie schlafen kannst, Digga. Max Crosby. Max Crosby ist, glaube ich, einer der nervigsten Gegenspieler, die es gibt, weil der Typ hat einen Motor, der hört nicht auf und der macht komische Sachen. Der bewegt sich so, du denkst so, hey, ich hab ihn, und dann auf einmal macht er irgendwas Komisches und ist an dir vorbei, was du nicht erwartet hast. Und das wären so meine.
Einer meiner Top, wahrscheinlich der Top 5 auf jeden Fall. Lieblings-Defensive-Spieler, die ich angucke.
Ja, Max ist ein nice Digga. Mindset, von seiner ganzen Aura auf Motor, dem Spielfeld.
Der Motor, der hört nicht auf, der Typ, Mann.
Bro, der ist halb Serbe, halb Texaner, was erwartest du? Das ist eine Kombo, die Welt nicht gesehen hat.
Krass. Alrighty. Lass mich kurz finden. Ein paar von denen hier sind doppelt, aber das ist eine gute Frage. Wenn es für Football. Okay. Das ist eine Frage nur für dich jetzt, von Bay Bentley.
Gerne.
Wenn es für den Football wäre, nicht für den Football wäre, sie hat das nicht vergessen, würdest du dann lieber in den USA leben oder doch lieber in Deutschland?
Ich glaube, 50-50, Mann. Also ich bin noch sehr unentschlossen. In den USA zum Geld verdienen, um in Deutschland, um Zeit zu verbringen. So, mhm. Deutschland ist ein cooler Ort, um zu leben. USA ist ein cooler Spot, um Geld zu verdienen.
Ja, das ist das Ding.
Ja.
Also ja, das ist bei mir auch, das Ziel wäre, irgendwas in beiden Ländern zu haben. Naja, ich habe hier mein Haus in Texas und dass wir eventuell auch irgendwie uns was in Deutschland kaufen und dann, dass man ein bisschen Zeit splitten kann. So, das ist mein ultimatives Ziel.
Ja, Mann. Ich mache hier noch eine Frage.
Ja, ja.
Was haltet ihr von der neuen Kickoff-Regel? Gerade als Spezialist. Mhm. Dass es ungefährlicher ist, ist klar. Aber wie weit wird es das Special Teams Game ändern?
Ja, ich meine, dass es ändert, ist klar. Es ist, weiß ich noch nicht, ob ich davon Fan bin. Ey. Ich muss sehen, es wird interessant, einfach Preseason anzugucken und wie das Ganze laufen wird. Ganz ehrlich, im Großen und Ganzen bin ich kein Riesenfan davon, von Änderungen, weil ich find das cool und den Sport so cool, also wie er ist im Augenblick, vor allem so habe ich ihn gespielt und ich fand's gut so, aber wir werden sehen, ob das immer noch ein exciting play wird oder nicht wirklich.
Ich glaube, das ist das Hauptding, man. Niemand weiß bis jetzt, wie sich's entwickeln wird. Die Kickoffs und Kickoff-Returns, die ich so in der ELF sehe, finde ich eigentlich sehr nice, weil das sind teilweise halt ein paar gute Field-Position-Starts drin, aber ich denke, das wird alles die Frage sein, wie das jetzt mit Top-Athleten aussehen wird, also mit genau. NFL-Kaliber-Speed, wie sich das verändern wird, was auf jeden Fall, wenn diese Regel bestehen bleibt und wenn es funktioniert, es ändert ein bisschen für Jungs, für mich, also ich war ja immer Upback im Kickoff-Return, ich glaube, die Upbacks werden kleiner werden jetzt, es werden mehr Returner sozusagen auch sein, ich glaube, es werden ein paar mehr Chancen für Running Backs und Wide Receiver und sowas dabei sein, weil eben der Ball ist jetzt mehr im Spiel. Also genau. Da gibt es mehr Leute, die den Ball handeln müssen.
Von welcher Yardlinie gekickt wird? Weil ich habe letztens ein Statement gehört, dass die Chiefs haben darüber geredet, dass die vielleicht Justin Reed, der Safety bei denen spielt, dass sie den vielleicht als Kickoff-Kicker benutzen werden, weil der Kicker ist so viel näher dran, dass du einen Kicker brauchst, der auch gleichzeitig tackeln kann.
Ja, das war auch, was ich so gehört habe. Ich glaube, der Kicker ist näher dran und es gibt jetzt einen größeren Penalty sozusagen dafür, es einfach hinten raus zu kicken. Das heißt, der Ball wird wahrscheinlich mehr im Spiel sein. Mhm. Und allgemein verändert es auch einfach die Art von Kicker, die du vielleicht brauchst.
Genau.
Also du brauchst jetzt nicht mehr den Kicker, den Ball übel draufschlagen kann und voll hoch und tief in die Endzone senkt oder sowas. Es reicht, wenn du jemanden hast, der das Medium kickt, aber der tackeln kann und der unblockt sozusagen dann zum Ball ist. Weil du hast ja die 10 Leute up front, du hast die 10 Blocker dafür, du hast den Returner, der Kicker ist unblocked. Das heißt, wenn jemand einen Kicker hast, der stabil genug kicken kann und dann runterrennt, hast du einen mehr.
100 Pro. Und vor allem von einem Kick-off-Return Standpunkt her, niemand blockt den Kicker normalerweise.
Ja, ja, der Kicker ist eine Nebensache. Der Kicker ist für den Returner.
Du musst den vernaschen. Aber wenn das auch noch ein Tackler wird, dann muss den ja auch noch jemand blocken. Also es wird noch schwerer für das Return-Team dann, da irgendein Scheme sich zu überlegen, weißt du?
Ja. Aber mal sehen. Ich denke, die NFL wird sich das diese Season anschauen und dann aufs Fan-Feedback hören, wie die Leute das finden, wie das Engagement ist.
Mhm, absolut. Okay, ich gehe hier gerade durch die nächsten Fragen durch. Oder ich bin dran, ne?
Du bist dran, ja.
Okay. Oh, das ist eine gute Frage. Welchen Spieler, den ihr kennt, hatte das krasseste Mindset oder den krassesten Approach, wenn es zum Game Day kam?
Tom Brady.
Ja, 100%. Ich glaube, im Allgemeinen sind es Quarterbacks wahrscheinlich.
Ja. Yeah.
Die da, Alter, was du da für Arbeit reinstecken musst, Mann, und einfach Mental Preparation, das ist, glaube ich, auf einem anderen Stern.
Ja, Quarterback ist CEO, man. Du musst dein Shit 100% together haben. Ansonsten brauchst du gar nicht ins Stadion laufen. So. Da ist wenig mit Freestylen, da ist wenig mit Gefühl gehen. So. Du musst einfach fucking ready sein.
Genau. Einen Mitspieler. Also einfach so von Hörensagen. Ich glaube, da war niemand, der mehr prepared war wie Luke Kuechly. Habe ich persönlich nie erlebt, aber ich habe gehört, er war auf einem echt kranken Level. Aber einer von meinen ehemaligen Teamspieler, der auch ähnlich war, ist Sean Lee. Auch einer, der war sein. Und er hat mir das versucht beizubringen. Ich bin nie auf sein Level gekommen, aber sein so Schedule, also sein Tagesablauf, wie er was geguckt hat, was er studiert hat, die 2 Stunden vor dem Game Day, der hatte, Alter, 3, 4 paar A4-Seiten voller Notes, handgeschriebene Note, und ist nochmal durch alles durchgegangen. Also er war einer, der überprepared war. Und ich denke, er war so Mindset-mäßig oder einfach dieser Approach, wie er das Game Approach hat, wie ernst er es genommen hat, einer der krassesten, die ich persönlich erlebt habe.
Ja.
Haben wir noch?
Alright, komm, machen wir noch einen.
Wir müssen gucken, dass wir nicht doppelt nehmen, ey. ganz kurz, lass mal den kurz machen. Und dann machst du noch einen.
Ja, ja, okay.
The most famous contact in your phone.
Das ist eine gute. Ich glaube einfach Leute aus der Patriots-Zeit. Ja, zwischen Tom Brady und Julian Edelman. Nein, weißt du was? Ich sag dir ehrlich, aus Deutschland. Knossi und Otto Bulletproof.
Okay.
Die Jungs sind auch, ich weiß nicht, ob die Namen dir was sagen, aber die sind in Deutschland schon Influencer-mäßig und so, dieses ganze Streamen und YouTube-Content-Geschichte sind die schon heftig unterwegs.
Krass. Ja, ich hab keine krassen. Richard Sherman.
Richard Sherman ist krass, bro. Come on. Good.
Don't tell me no story yet. I was still like that. Yeah. Ja, wahrscheinlich er oder Fred. Fred ist ein guter
Fred
Kollege.
Fred Warner.
Ja, Fred ist ein guter Kollege von mir. Aber ja. Okay, ja, mach den Sack zu.
Komm, ich habe hier noch eine ganz kontroverse. Welche amerikanische Süßigkeit würdet ihr aus Gesundheitsgründen nie euren Kindern geben, aber ihr esst sie selber ganz gerne?
Wow. Okay, das ist eine gute Frage. Süßigkeit, boah, shit. Alter, ich hab eine. Digga, ich hab eine. Ich esse die zwar nicht, ich würde die schon selber essen, aber ich esse die nicht wirklich. Skittles, Mann. Oh. Skittles, da ist irgendwas drin, was
Red
meine
40,
Kinder verrückt.
Yellow 7.
Was meine Kinder verrückt macht, Mann. Die sind durchgedreht, Alter. Also, so richtig hyper, als wären sie auf irgendeinen Drogen. Und wir haben darüber gelesen, eine Zeit lang her, und dann hatten wir irgendwann mal Skittles und haben nicht ausprobiert, aber wir haben halt dann irgendwie den Skittles gegeben und dann hatten wir uns erinnert, was ist denn los mit diesen Kindern, Mann, die waren irre. Und dann haben wir so, oh shit, erinnerst du dich noch an diesen Artikel? Und die sind echt durchgedreht, Mann.
Bro, crazy.
Digga, Alter, so, aus der Decke, Alter, rumgesprungen und
das ist also irgendwie Kinderspeed drin, Digga. Das sind so Pillen, die Kids drehen durch.
Alter, Vater, Mann.
Ach du Scheiße. Okay, krass. Fühl ich. Ich würde sagen, für mich Flamin' Hot Cheetos. Flamin' Hot Cheetos, Digga. So Cheetos, ich esse es die 2, 3 Monate nicht. Ich esse die 2, 3 Monate nicht. Und dann bin ich irgendwie auf einem Roadtrip oder sowas, muss irgendwie noch 2 Stunden fahren, übel müde, kurz an der Tankstelle, den 1-Dollar-Bag Flamin' Hot Cheetos kurz geholt. Mhm. Und das kann nicht gesund sein. Weißt du mal, deine Finger sind danach rot, deine Zunge ist rot, dein Mund brennt, dein Magen brennt. So die Zutatenliste da hinten ist eine DIN A4-Seite. Aber das schmeckt so gut. Es hat so einen addicting Flavor irgendwie, diese Flaming Hot Cheetos für mich.
Die sind schon geil, Mann. Was ist, okay, wenn wir bei dem Punkt sind, Mann. So Guilty Pleasure. Was so, was du eigentlich nicht essen dürftest, aber du, dir taugt es schon sehr, Bro, gut.
Marc, du weißt, ich bin ein Snack-King. Ich kann dir jetzt eine ganze Liste geben. Okay, pass auf. Flaming Hot Cheetos und so Hot Fries. Stark, ganz vorne dabei. Ja,
bist du eher salziger Typ oder süßer?
Eigentlich eher süß. Ja, eigentlich eher süß, ja. Darum, wenn ich so richtig in den Berg reingehe, eine Süßigkeit, die dir wirklich, wo du dann, wenn du das isst oder jedes Mal, wenn ich das, weiß ich halt so, okay, wir sind schon in dem Nummer 1 Land der Welt. kennst du die Flips? Das sind so weiße Schokolade, überzogene Salzbrezeln.
Oh, ja, ja, kleine. Absolut. Ja, 100 Pro. Ja, die sind krass. So Chocolate-Covered Pretzel alle oder Joghurt-Covered. Ja, die sind alle geil.
Ja, Chocolate-Covered Pretzels ist ganz vorne dabei für mich.
Nice. Ja, die liebe ich auch, Mann. Ja, ich bin auch Süßigkeiten ist tough, Mann. Ich bin ja echt einer. Ich habe einen krassen Sweet Tooth. Ich
S'mores?
Alles. Liebes, ja. Oh, S'mores im Killer. S'mores. Cookies, Ice Cream. Riesen Cheesecake-Fan.
Cheesecake muss, Mann. Cheesecake, bester Cake. Cheesecake, bester Cake. Einfach. Sheesh.
Ja. Aber er musste alles im Zaum halten, Mann. Ich meine, die gönnen mir schon, aber ich versuch's, Alter. Ich versuche.
But Cereal, die amerikanische Cereal Isle ist auch.
Bin ich komplett weg von. Das hab ich geschafft. Über Jahre schon.
Ich hab's nicht zu Hause. Ich kauf's nicht ein.
Genau.
Ich einfach nicht einkaufen. Das ist der Key. Einfach nicht einkaufen. Geil. Aber was da so möglich ist.
Captain Crunch
Reese's All Puffs. Berries. Reese's Puffs. Yo.
Zerstört schon, ey.
Ey, bleibt weg von dem Zeug. Ja, haltet eure Kids weg von dem Zeug. Weil das ist auch so ein bisschen das, wenn du nie diese Einstiegsdroge bekommst, dann
weißt du nicht, was du vermisst.
Ja,
du
und dann entwickelst du diesen Geschmack nicht mal. Genau. Meine Schwestern, die fragen meine Mom, ob sie eine Karotte haben können oder sowas. Weißt du, ich meine, so, die freuen sich über einen Apfel.
Boah, also, ist der geil. Ja, ist krass, Mann. Das ist mein Ziel, Mann, meine Kinder so zu erziehen. Weißt, jeden Tag, Alter. Bei mir ist schon oder so schon zu spät, aber jeden Tag. Can I have a special treat? Weißt du, die wollen halt immer irgendwie Süßigkeiten oder irgendwas. Ey. Alter. Aber stell dir mal vor, dieser special treat, nachdem sie fragen, wäre ein Apfel oder eine Birne oder irgendein Stück Obst.
Boah. Ja. Bro, ich hatte einen albanischen Kollegen in Deutschland, die hatten so Räucherfleisch. Die hatten so richtig so keine Ahnung, gesmoktes, nicht wie dieses amerikanische Jerky, sondern das hat noch ein bisschen fresheren Taste gehabt und der hat das in so einem richtigen Fleischstück zum selber schneiden.
Ja, ja.
Das ist nur Protein. Ja, reines das ist Protein.
Krass, das ist geil. Ja, ist nice. Digga, 1,5 Stunden später, Mann. Fazit,
krasse Fragen auf jeden Fall dabei.
Geile Fragen. Wir sind Fragen trotzdem nicht durch alle gekommen, ey.
Ja, sind nicht alle gekommen. Aber wir machen in 10 Folgen können wir das nächste Jubiläum machen wir es wieder.
Wollen wir alle 10 Folgen?
Lass alle 10 Folgen machen. Alle 10 Folgen ist stark. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Interessante Fragen dabei wirklich gewesen.
Ja.
Und ich hoffe, wir konnten eure Frage beantworten. Und ansonsten schickt ihr die Fragen beim nächsten Mal durch oder vielleicht wird eure Frage ja von Marc ausgewählt als eine von den Fragen der Woche.
Genau. Wir machen nochmal unsere normalen Fragen weiter in der nächsten Episode. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal ein riesen Dankeschön an euch fürs Mitmachen, Frage schicken, für den Support, fürs Zuhören, fürs Einschalten jede Woche. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Jakob, letzten Worte.
Kurz. Ey, es macht riesen Spaß mit euch. Ich glaube, ihr habt genauso viel Spaß wie wir, wenn wir das hier aufnehmen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Peace.
Bis dahin. Macht's gut.